NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Februar 1920. Die Alliierten übermitteln eine Liste deutscher Kriegsverbrecher.
Nürnberg, einst die Stadt der Parteitage, wird heute zur Stadt der Vergeltung.
Im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs werden die Urteile verkündet. Es ist der 1. Oktober 1946.
Angeklagter Ernst Kaltenbrunner.
11 Monate lang hatte Nürnberg im Zentrum der Weltöffentlichkeit gestanden.
Verurteilt zum Tode durch den Strang.
Deutsche und internationale Presse sowie der Rundfunk hatten von jedem der 218 Verhandlungstage berichtet.
Hier ist Nürnberg. Wir bringen Dokumente und Tatsachen vom Nürnberger Prozess.
236 Zeugen wurden gehört, rund 300.000 eidesstattliche Erklärungen und mehr als 5.000 Schriftstücke zu den Akten genommen. Alles in der Hoffnung, Antworten auf die Fragen zu finden.
Wer ist schuldig? Warum ist er schuldig? Und inwieweit ist er schuldig?
Nürnberg gilt bis heute als der größte und bedeutendste Prozess der Geschichte. Es war das erste Mal, dass ein internationales Tribunal zusammentrat, um über politische und militärische Führer einer im Krieg geschlagenen Nation Gericht zu halten. Wegen Verbrechen gegen den Frieden und gegen die Menschlichkeit, wegen Kriegsverbrechen und Verschwörung. So die 4 Anklagepunkte. Die Prinzipien und Arbeitsweisen des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher sowie seiner 12 Nachfolgeprozesse wurden wegweisend für die Gründung eines ständigen internationalen Gerichtshofs 1998. Ohne Nürnberg kein Den Haag und auch nicht die Ad-hoc-Tribunale für das ehemalige Jugoslawien 1993 und für Ruanda 1994. Verfolgte des Nazi-Regimes kritisierten allerdings, dass Kammern und Ankläger fast ausschließlich aus Amerikanern, Briten oder Franzosen bestanden. Sie hätten sich gewünscht, selbst ihre Peiniger zur Verantwortung zu ziehen. Doch die Alliierten wollten alles vermeiden, was nach Rache schmeckte. Nicht die Sieger säßen in Nürnberg zu Gericht, betonte der amerikanische Chefankläger Robert Jackson, sondern die Zivilisation.
Dass 4 große Nationen, erfüllt von ihrem Siege und gepeinigt vom Unrecht, nicht Rache üben, sondern freiwillig ihre gefangenen Feinde dem Gesetz übergeben, ist eines der größten Zugeständnisse, das die Macht jemals der Vernunft eingeräumt hat.
Es gab aber noch einen weiteren historischen Grund, weshalb der Prozess gegen die Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkriegs vor einem internationalen Tribunal stattfinden sollte. Nach dem Ende des vom Wilhelminischen Kaiserreich angezettelten Ersten Weltkriegs hatten es die Sieger 1920 den Deutschen selbst überlassen, Kriegsverbrechen ihrer Politiker und Militärs strafrechtlich zu ahnden. Das Experiment scheiterte krachend. Zwar befassten sich Reichsgericht und Reichsanwaltschaft in Leipzig zwischen 1921 und 1927 mit mehr als 1700 Fällen. Nahezu alle Verfahren wurden in nicht öffentlichen Sitzungen oder aufgrund staatsanwaltlicher Verfügung aber eingestellt. Die wenigen, die doch stattfanden, waren eine einzige Farce.
Es gab Verfahren gegen 17 Beschuldigte.
Der Völkerrechtler Gerd Hankel.
Von diesen 17 sind 10 verurteilt worden zu Freiheitsstrafen zwischen 6 Monaten und 5 Jahren Zuchthaus. Und 7 sind freigesprochen worden.
Tote. 21 Millionen Verletzte, die fürchterliche Bilanz der Jahre 1914 bis 1918. Gegenstand des ersten Kriegsverbrecherprozesses am 21. Januar 1921 in Leipzig.
Das war ein Verfahren gegen 3 Landwehrmänner im unteren Dienstgradbereich, die gegen Ende des Kriegs im betrunkenen Zustand einen belgischen Gastwirt beraubt haben. 800 Mark haben sie erbeutet, aber weil sie so betrunken waren, waren sie das Geld auch schon 24 Stunden später wieder los und sind dann aber gefasst worden.
Das Urteil? 2, 4 und 6 Jahre Zuchthaus wegen Plünderung. So absurd es klingt, Das waren schon die härtesten der Schuldsprüche von Leipzig. Hatten die Alliierten anderes erwartet? Wie kam es überhaupt dazu, dass sie den besiegten Deutschen erlaubten, ihre Kriegsverbrecher in Eigenregie vor Gericht zu stellen? Lange hatten sie ganz anders getönt.
Dass für den Fall, dass Deutschland den Krieg verlieren sollte, harte Zeiten Deutschland bevorstehen würden, das war ziemlich klar.
Spätestens 1915, nach der Versenkung des zivilen britischen Dampfers Lusitania mit fast 2000 Passagieren durch ein deutsches U-Boot, drohte die Entente öffentlich, dass der Gegner nicht ungestraft davonkommen würde. Die Schrecken des industrialisierten Krieges, seine Ausdehnung auf See und Luft und vor allem die Einbeziehung der Zivilbevölkerung sorgten dafür, dass die alliierten Mächte nicht abrückten von ihrer Linie der Härte. Der britische Premier David Lloyd George, 1919.
Unser Urteil muss derart ausfallen, dass Könige, Kaiser und Kronprinz für alle Ewigkeit wissen, dass die Strafe, wenn sie Verruchtheiten dieser Art über die Erde bringen, unausbleiblich auf ihr Haupt fallen wird.
Was angekündigt worden war, fand Eingang in den Versailler Vertrag. Kaiser Wilhelm sollte Rechenschaft ablegen müssen vor einem internationalen Gericht.
Wegen schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes und der Heiligkeit der Verträge.
Artikel 227 und Artikel 228.
Die deutsche Regierung räumt den Alliierten und assoziierten Mächten die Befugnis ein, die wegen eines Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges angeklagten Personen vor ihr Militärgericht zu ziehen.
So geschah es dann, dass Vertreter der alliierten Mächte am 3. Februar 1920 dem deutschen Unterhändler in Paris, Kurt von Lersner, eine Auslieferungsliste mit den Namen von rund 900 Personen übergaben, um sie vor ein internationales Militärgericht oder auch einzelne nationale Militärgerichte zu stellen, je nach Ort der Verbrechen.
Das war natürlich für von Lersner, für die deutsche Friedensdelegation, die ja ohnehin in Versailles überhaupt kein Mitspracherecht hatte, ein harter Schlag. Es war etwas, was, so sagte man, mit der deutschen Ehre, mit der Würde des deutschen Volkes in keiner Weise vereinbar war.
Von Lersner war derart entsetzt, dass er die Liste zurückwies und wutentbrannt abreiste. Irgendwie gelangte das Auslieferungsgesuch aber doch nach Deutschland.
Heute würde man sagen, es wurde durchgestochen, es erschien dann doch in einer Berliner Zeitung.
Am 5. Februar 1920. Der Grund? Zum einen wollte man von Seiten der Deutschen den Betroffenen Zeit geben, sich durch Flucht der Auslieferung zu entziehen. Und zweitens Stimmungsmache, das Schüren von Empörung. Was auch funktionierte.
Der kollektive Aufschrei in Deutschland bis weit in das demokratisch-republikanische Lager hinein, bis weit in die SPD hinein, war sehr groß.
Wiederum zwei Tage später, am 7. Februar 1920, heute vor 100 Jahren, wurde die Liste schließlich in Berlin der deutschen Reichsregierung offiziell übergeben.
Ja, und dann begann das diplomatische Tauziehen darüber, müssen die fast 900 Beschuldigten, Politiker, hohe Militärs bis rauf zu Hindenburg, Bethmann-Hollweg, ehemaliger Reichskanzler. Eine Frau stand auf der Liste, sie war die Leiterin eines Frauengefangenenlagers. Müssen die wirklich ausgeliefert werden?
Sie mussten nicht. Am 20. Februar, keine zwei Wochen nach der förmlichen Zustellung der Liste, schickten die Alliierten der deutschen Regierung eine Note, in der sie erklärten, sie verzichteten auf die Auslieferung. Unter der Bedingung, dass die Deutschen selbst in Deutschland Anklage gegen die Beschuldigten erhöben. Ein Zurückrudern also, ganz plötzlich und mehr als erstaunlich.
Ich denke, ein ganz entscheidender Grund ist, Deutschland in jenen Jahren war ein sehr instabiles Gebilde. Es hatte 1919 noch heftige Unruhen gegeben in Deutschland. Und man wollte nicht, dass Deutschland weiter destabilisiert wird. Es wäre mit Sicherheit zu heftigen Unruhen gekommen, hätte man Deutsche an das Ausland zur Aburteilung ausgeliefert.
Gerd Hankel vom Hamburger Institut für Sozialforschung.
Das waren ja nicht irgendwelche Deutschen, das waren ja Deutsche, die in der deutschen Öffentlichkeit als Kriegshelden galten. Wir dürfen nicht vergessen, bis zum Sommer 1918 war für die breite deutsche Öffentlichkeit es eigentlich völlig klar, dass der Krieg gewonnen wird. Und plötzlich muss man kapitulieren und die Folgen tragen.
Was die Bestrafung von Kriegsverbrechen angeht, eben nicht. Zu groß die Angst der Alliierten vor einer nationalen Krise in der Mitte Europas. Zu groß die Befürchtung, die enttäuschten Deutschen könnten sich den Bolschewiken zuwenden. Auch zogen die Alliierten längst nicht mehr an einem Strang. Es war ja bereits klar, die Amerikaner würden den Versailler Vertrag nicht unterschreiben.
Das heißt, ein ganz wichtiger Bündnispartner unter den Alliierten fiel weg.
Frankreich sann mehr auf Härte und Bestrafung, die Briten eher weniger, weil sie fürchteten, dass eine Destabilisierung der jungen Weimarer Republik ein Erstarken des alten Erzfeindes Frankreich begünstigen würde. So führte also eine unselige Verquickung von Recht mit Politik und nationalstaatlichem Eigeninteresse dazu, dass die Siegermächte ihr Auslieferungsansinnen nicht weiter verfolgten. Es kam zu dem bis dato einmaligen Vorgang, dass ein Land zu Gericht sitzen würde über seine eigenen Militärs. Nicht, weil sie ihr Vaterland verraten hätten, sondern wegen Kriegsverbrechen gegenüber dem Feind.
Angeklagter Hermann Wilhelm Göring, brutal zum Tode durch den Strang.
Nürnberg 1946, nicht Leipzig.
Defendant Wilhelm Keitel, death by hanging.
Todesurteile ergingen in Leipzig keine. 10 kurze Zuchthausstrafen, das war alles. 7 Freisprüche. Und nicht nur bei Plünderei. Da war der Fall Stenger, ein eindeutiger Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung von 1899 und 1907. General Karl Stenger hatte im August 1914 befohlen, gefangene oder verletzte französische Soldaten zu töten.
Der Befehl ist nachweislich in über 50 Fällen befolgt worden.
Aber
dieser General ist freigesprochen worden, unter anderem mit dem ominösen Satz, ein Deutscher kann das nicht.
Stengers Verteidiger hatte außerdem argumentiert, das gesunde vaterländische und militärische Gefühl sträube sich dagegen, Männer, die im Kampf für ihr Vaterland bereit waren, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, mit gemeinen Kriminellen auf eine Stufe zu stellen, nur weil sie vielleicht in der Wahl ihrer Mittel etwas übers Ziel hinausgeschossen seien. Auch ein Oberleutnant Adolf Laue kam ungestraft davon. Ihm wurde vorgeworfen, für die Erschießung eines schwer verletzten französischen Hauptmanns verantwortlich zu sein. Das Urteil im Juli 1921, ebenfalls Freispruch. Laues Verteidiger kommentierte:
Trotz alledem, was über Deutschland lastet, bin ich heute einmal wieder stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Denn mit einer solchen Objektivität, solche Fälle zu behandeln, wie es heute hier geschehen ist, das macht uns kein Gericht der Welt nach.
Und der Kaiser, Wilhelm II., hatte nicht David Lloyd George seine Wiederwahl als britischer Premier auch mit dem Slogan »Hang the Kaiser« gewonnen?
Der hat es geschafft, sich am 9. November 1918 in die Niederlande abzusetzen, hat dort politisches Asyl bekommen.
Die Niederländer weigerten sich, ihn auszuliefern. Sie sagten:
Zum einen ist uns das Asylrecht heilig. Zum zweiten sind wir nicht Vertragspartei des Versailler Vertrages. Also wir sind überhaupt nicht verpflichtet durch diesen Vertrag. Und drittens soll er angeklagt werden wegen Verstoß gegen die Heiligkeit der Verträge und die internationale Moral. Das sind keine klaren Normen. Und wenn man so etwas als strafbares Delikt verstanden wissen möchte, also Führen eines Angriffskriegs ist ja eigentlich genau das, was dahinter steht, dann hätte man das vorher machen müssen, das hat man nicht gemacht, also ist es ein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot und da machen wir nicht mit.
Wilhelm II. Lebte bis zu seinem Tod 1941 in den Niederlanden im Exil.
Es gibt ja Bilder von ihm, die ihn bei seiner Lieblingsbeschäftigung, nämlich dem Holzhacken, zeigen.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an eine Liste deutscher Kriegsverbrecher, die heute vor 100 Jahren übermittelt wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.